gebaut wurde, die jemals gebaut wurde. Jesus hat die Kluft überbrückt. Aber wie wir vom Gottes Wort her wissen, war dies kein einfacher Weg, den Jesus da auf sich genommen hat. Das war kein Sonntagsspaziergang. Hinterher noch eine schöne Tasse Kaffee, ein schönes Stück Kuchen. Es war kein Sonntagsspaziergang. Und dazu lese ich gleich einige Verse aus dem Hebräerbrief. Denn der Hebräerbrief bezeugt auf ein beeindruckender Weise die Einzigartigkeit Jesu Christi. Und die Empfänger des Hebräerbriefes waren unter anderem davon bedroht, vom Weg mit Gott abzukommen. Eine gewisse Sorglosigkeit, eine gewisse Nachlässigkeit hatte sich in ihrer Nachfolge eingeschlichen. Und sie standen in der Gefahr, ihr altes Leben vor ihrem Christsein, zurückzufallen und von guten Anfängen abzurücken. Aber sie haben auch die Erfahrung gemacht, wer sich im Wort und Tat zu Gott und zu Jesus Christus bekennt, der wird bedrängt, der wird angefeindet und wird auch Leid auf sich nehmen müssen und so weiter. Und so waren sie immer wieder in der Versuchung, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. Und so wird der unbekannte Schreiber des Hebräerbriefes nicht müde, ihnen Jesus vor Augen zu stellen und seine Einzigartigkeit und seine Größe zu unterstreichen. Und so möchte der unbekannte Schreiber die Adressaten zur Treue und zur Ausdauer ermutigen, zur Ausdauer im Glauben fest dran zu bleiben an Jesus, standhaft im Glauben und in der Nachfolge zu bleiben. Durch den Abschnitt, den ich gleich lesen werde, ist mir ganz neu deutlich geworden, unsere Beziehung zu Jesus Christus ist das Wichtigste im Leben. Da geht nichts anderes drüber. Nichts anderes. Und ich lese jetzt einmal aus Hebräer 4, Vers 14 bis Kapitel 5, Vers 9. Und ich habe die Überschrift gegeben, die Einzigartigkeit Jesu. Und wir lesen, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abkommen. Denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen. Niemand kann hoher Priester werden, indem er für sich selbst diese Würde in Anspruch nimmt. Er muss wie Aaron von Gott zu diesem Dienst berufen werden. Und so hat auch Christus sich nicht selbst erhöht, um hoher Priester zu werden. Nein, er wurde von Gott erwählt, der zu ihm sprach: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle sprach Gott zu ihm: Du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Die ihm gehorchen. Gott ist in seinem Sohn ganz Mensch geworden. Und das ist etwas Einzigartiges, das sich kaum in seiner ganzen Bedeutung fassen lässt, begreifen lässt. Jesus ist uns also in allem gleich geworden. Jesus hat sein Leben nicht als Gott auf sich genommen, sondern als Mensch. Als Mensch. Diese Erniedrigung, so steht es ja im Philipperbrief, brachte die volle Wucht dieses menschlichen Lebens mit sich. Jesus kannte Freude, er kannte Liebe, er kannte Überraschung, aber Jesus kannte auch Ärger, Traurigkeit, er kannte Angst, er verspürte Hunger, Durst, Kälte, Hitze, Schmerzen. Es gibt also keinen Umstand, der mir zu schaffen machen könnte und uns ja auch macht, den Jesus nicht am eigenen Leib erfahren hat. Ich komme später noch einmal darauf zurück. In diesem Abschnitt wird das Wort Liebe hier überhaupt nicht erwähnt, mit keiner Silbe. Aber all das, was uns hier über Jesus Christus berichtet wird, er öffnet uns den Blick für die Größe und für die Tiefe der Liebe Gottes, die er in und durch seinen Sohn uns erweist. Aber dieser Abschnitt korrigiert auch vielleicht mein einseitiges Jesu-Bild und was wir von Jesus mit Blick auf unser eigenes Leben erwarten. Was erwarte ich eigentlich von Jesus? Sind wir vielleicht zufrieden, wenn Jesus uns so ab und zu mal so ein bisschen zur Seite steht, uns so manche Situation erleichtert? Jesus als so stille Reserve im Rücken, wenn es mal nicht so rund läuft, nicht so glatt läuft? Oder geht es uns wirklich um unser ewiges Heil? Geht es uns um unsere ewige Rettung? Geht es um das Heil in seiner ganzen Fülle, das, was Jesus uns wirklich bereitet und was er uns anbietet? Und was Jesus mit seinem Leben, mit seinem Leiden und mit seinem Sterben, er hat ja dazu die Voraussetzung geschaffen. Es geht um mehr, als dass Jesus uns so ein bisschen zur Seite steht. Es geht doch um Heilung, es geht um Veränderung, dass ich wirklich innerlich heil werde, verändert werde. Dass wir erfahren, wie er uns verändert, wie er in uns lebt, wie er uns zu einem Licht macht, wie er uns zu Salz macht, wie wir Botschafter sind anstelle von ihm. Ich habe es eben schon einmal erwähnt, der Weg, den Jesus auf sich genommen hat, das war kein Sonntagsspaziergang. Das hat Jesus nicht so einfach aus dem Ärmel geschüttet. Auch bei einer Nachfolge geht es ja nicht immer so einfach. Die schütteln einfach alles und schon klappt alles. Alle Zweifel sind weg und sonst etwas. Alle Anfechtungen, alle Versuchungen. Nein, in diesem Abschnitt lesen wir von einem leidenden Jesus. Von einem zum Scheitern bedrohten Jesus. Von einem Jesus, der versucht wurde, der angefochten wurde. Schon im Kapitel, in Matthäus 4 geht es los. Mach dir aus Steinen Brot, du kannst das doch. Gib doch deinem Esstrieb nach. Du hast einen großen Hunger, 4 Wochen hast du nicht gefastet. Du kannst es doch, mach aus Steinen Brot. Springe von der Zinne des Tempels. Verschaffe dir doch so Ansehen bei den Menschen. Ich gebe dir alle Reiche der Welt. Trachte nach allem, was die Welt dir bietet. Wie verlockend. Später wurde er sogar von Petrus versucht. Meide das Kreuz, mach es dir doch nicht so schwer. Mach es dir leicht. Geh doch den Weg des geringsten Widerstandes. Matthäus 16 können wir nachlesen. Schließlich wurde Jesus noch versucht, als er schon am Kreuz hing. Matthäus 27. Steig herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Dann wollen wir an dich glauben. Wenn du das tust, so schreien die, die ihn doch ans Kreuz gebracht haben. So schreien die Mitläufer, von denen Jesus sagt, dass sie nicht wissen, was sie tun. War das nicht wirklich die letzte Chance, für Jesus noch einmal alles zu wenden? Sich alle auf seiner Seite zu bringen, wenn er vom Kreuz herabsteigt und zeigt, dass er wirklich Gottes Sohn ist? Welch eine Chance, Menschen an sich zu ziehen. Aber Jesus steigt nicht herab. Nein, er steigt nicht herab. Er bleibt am Kreuz. Jesus ist nicht umgefallen. Er ist nicht umgefallen. Und Gott hat ihn erhört und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ja, Jesus, der weinende Heiland, der zitternd und schweißgebadet mit seinem Vater darum ringt, damit ihm der bittere Tod am Kreuz erstarrt bleibt. So lesen wir ja auch in Lukas 12, als Jesus im Garten Gethsemane mit seinem Vater redete, zu ihm betete. Und ich habe mich gefragt, wie sehr berührt mich das eigentlich noch, was Jesus da so auf sich genommen hat. Wegen mir, wegen euch, wegen uns Menschen. Wollen wir damit überhaupt noch konfrontiert werden? Wollen wir nicht lieber den anderen Jesus sehen, einen souveränen, einen machtvollen, auftretenden Gottessohn, der die Weltbühne ja wie ein strahlender Sieger betritt, anstatt einen zitternden und schweißgebadeten Jesus, der durch sein Leiden sogar noch Gehorsam lernen musste. Dass Jesus den Weg des Gehorsams gegangen ist, ist uns sicher nicht neu. Aber das war selbst für Jesus keine Selbstverständlichkeit. Keine Selbstverständlichkeit. Das war Jesus nicht angeboren, dass er gehorsam ist. Er musste gehorsam lernen. Wenn es nicht so wäre, dann wäre Jesus auch gar nicht wahrer Mensch gewesen. Ich habe es eben schon einmal erwähnt, dieser Lernprozess war mit Kämpfen, mit seelischen Erschütterungen und mit Tränen verbunden. Und hier wird auch deutlich, dass Jesus sogar einen eigenen Willen hatte. Auch Jesus hing doch an sein Leben und er hätte diesen Moment allein entscheiden können. Wäre er den Weg ans Kreuz gegangen? Wenn er dies hätte entscheiden können für sich alleine? Was wäre eigentlich gewesen, wenn er nicht diesen Weg gegangen wäre? Was wäre mit uns? Nein, Jesus tut das, was er selbst in der dritten Bitte des Vaters uns zu beten lehrt. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und so sind auch wir immer wieder eingeladen, sich mit Gottes Willen auseinanderzusetzen. Seinen Willen zu kennen und zu lernen und ihn als Teil unseres Lebens wirklich anzunehmen und danach zu trachten. Wenn selbst Jesus den Gehorsam des Glaubens lernen musste, dann stellt sich doch die Frage, welche Rolle der Gehorsam überhaupt in unserem Glauben noch spielt. Wir reden oft von Liebe, von Vertrauen, wenn es um unsere Beziehung zu Gott und zu Jesus geht. Aber Gehorsam? Bonhoeffer hat schon darauf aufmerksam gemacht, dass das eine nicht ohne das andere zu haben ist. Nur der Glaubende ist gehorsam und nur der Gehorsame glaubt. So hat Bonhoeffer geschrieben. Und so stellt sich die Frage, Nachfolge ohne Gehorsam, ist das überhaupt möglich? In Johannes 5, Vers 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Nachfolge ohne das Kreuz auf sich zu nehmen oder Anteil am Leiden Christi zu haben. Ist das überhaupt möglich? Ist das möglich? Matthäus 16, Vers 24 und 25, auch da finden wir eine Antwort. Denn da sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, der wird das wahre Leben finden. Oder Philipper 1, Vers 29. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch mit ihm leiden. Mit Jesus leiden. Bin ich, sind wir bereit, uns selbst gegenüber zu sterben. Unserem eigenen Leben gegenüber zu sterben. Bin ich wirklich bereit dazu? Jesus war ganz Mensch wie wir. Nichts Menschliches ist Jesus fremd, außer die Sünde. Und deshalb kann er uns auch so gut verstehen wie kein anderer. Jesus kann sich in unsere Situation, in unsere Lage hineinversetzen wie kein anderer. Wie viel barmherziger könnten wir miteinander umgehen, wenn wir das besser könnten, uns in die Lage des anderen hineinzuversetzen. Das können wir gar nicht. Wer kann das? Wirklich den anderen verstehen und sich in seine Situation hineinzuversetzen. Das kann nur Jesus. Wird dein Mangel dir zur Versuchung? Jesus war viel ärmer. Wird dir die Einsamkeit zur Versuchung? Jesus war viel einsamer. Verzweifelst du im Moment an der Gottesferne? Du meinst, Gott ist mir so weit weg. Er ist mir nicht mehr nahe. Jesus hat diese Gottverlassenheit auf sich genommen. Das bleibt uns erspart. Jesus ist mit diesem Verzweiflungsschrei dieser Ferne von Gott am Kreuz gestorben. Wer könnte mich besser verstehen, wenn ich meine, Gott ist mir fern? Deshalb, Vers 16, deshalb lasst uns zuversichtlich vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und werden Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Jesus handelt immer danach, wie wir es gerade brauchen. Nicht immer so nach unseren Wünschen, sondern wie wir es brauchen. Warum hat also Gott Jesus Christus auf diese Welt gesandt? Warum? Die Vergebung der Schuld, das ist der entscheidende Sieg, auf den alles ankommt. Das ist das Entscheidende. Und von dieser Überzeugung ist das Leben von Jesus von Anfang an bestimmt. Und das ist der Grund seines Kommens. Deshalb wurde der Gottessohn ganz Mensch. Ganz Mensch. Der Kern der Botschaft von Jesus war nicht eine neue Philosophie oder eine neue Lebens- und oder Gesellschaftsordnung, sondern wie Paulus es im 2. Korintherbrief schreibt, das Wort von der Versöhnung. Von der Versöhnung. Also eine Botschaft, bei der es um die Schuld des Menschen und um die Befreiung dieser Schuld geht. Darum geht es. Darum geht es. Jesus selbst sagte in Lukas 5, ich bin nicht gekommen, die Gerechten, sondern die Sünder zur Umkehr zu rufen. Muss ich vielleicht umkehren? Jesus ruft mich, Jesus ladet mich dazu ein. Jesus ist mit dieser Einladung zu uns Menschen gekommen. dass wir umkehren, dass wir diese Möglichkeit nutzen, als befreite Menschen zu leben. Aber Jesus drängt auch niemanden diese Botschaft auf. Jeder kann sich entscheiden, was er mit dieser Botschaft macht, mit dieser Einladung, die Jesus uns anbietet. Kommt zu mir her, die ihr alle mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich kenne euch so gut. Ich weiß um eure Situation. Ich selbst habe alles durchgemacht. Egal in welcher Situation ihr seid. Was machst du mit der Botschaft von diesem einzigartigen Jesus? Was mache ich damit? Das Leiden und der Tod Jesu ist auf jedes Einzelne, sogar auf dein Leben ausgerichtet. Auf dein Leben, für dich ist sein Tod und sein Sterben ausgerichtet. Jedes Leben ist vom Gebetskampf von Jesus betroffen, die ihm die endgültige Bestätigung und Klarheit für seine Sendung brachte. Mit lautem Schreien und Tränen hat er seine Gebete und Bitten an seinen Vater gerichtet. Für mich, für dich, für uns Menschen. Und so gibt es Befreiung und Schuld, Befreiung von Schuld und Sünde. Und keiner, der heute Morgen hier ist, der braucht mit Schuld oder mit sonst etwas nach Hause zu gehen. Wir dürfen all das, was Jesus, was uns belastet, bei ihm abgeben. Er freut sich darüber. Im Himmel wird Freude sein. Es gibt Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen. Denn Jesus ist gekommen, um die bodenlose Gottesferne zu überbrücken. Er hat diese Brücke gebaut, dass wir versöhnt sind mit Gott und versöhnt untereinander. Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Mögen wir diese Möglichkeit immer wieder nutzen, dass wir befreit von Schuld und Sünde durchs Leben gehen, weil Jesus uns das anbietet. Johannes 1, Vers 29, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Amen.